Ein Licht leuchtet auf. Ein Licht leuchtet auf. So habe ich die Predigt überschrieben. Und der Text dazu, der steht im Jesaja. Jesaja Kapitel 9, Vers 4 bis 6. Und den werde ich jetzt gleich lesen. Jesaja Kapitel 9, Vers 4 bis 6. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Ja, so wie der Text, ich tue nochmal beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir da zusammen sein dürfen und über dein Wort nachdenken. Und danke, dass es lebendig ist. Und danke, dass du zu uns reden willst. Nimm alles weg, was hinderlich ist, und gib du Gnade und ja, begegne du uns. Danke vielmals, dass du es gut meinst mit uns, dass du so voll Liebe bist. Und danke, dass du das Licht bist. Und ja, nimm alles weg, was will uns ablenken oder wegtragen. Und red du zu uns. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Ja, soviel ich weiß, so auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch, ich weiß gar nicht. Hochdeutsch, oder? Hochdeutsch, das ist richtig gut. Wo wir dieses Licht gebrauchen? Also ein Licht leuchtet auf, aber wo brauchen wir dieses Licht? Ich möchte den ersten Abschnitt noch einmal lesen, dass wir den vor Augen haben, den ersten Vers. Denn jeder Stiefel der, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Jesaja, der lebt ja in einer Zeit, zur Zeit der Könige. Und wer die Könige schon ein bisschen mal gelesen hat, sich mit denen auseinandergesetzt hat, der merkt, ja, das sind manche ziemlich schwierige Persönlichkeiten darunter, manche sehr gottlose Persönlichkeiten und manche, die sich sehr stark von Gott abgewendet haben, die sogar, manche haben die Götter selber, ihre Götter, im Tempel Gottes aufgestellt. Manche haben von diesen Königen sogar ihre eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen, also haben ihre Kinder geopfert. Diesen Göttern, diesen Dämonen. Ja, und das zieht unweigerlich, sehen wir auch immer wieder bei den Königen, das Gericht Gottes nach sich. Ja, die Könige der damaligen Zeit kamen unter die Räder. Es gab Kriege, viel Leid. Und auch zur damaligen Zeit versuchten dann diese Könige, Lösungen zu finden. Lösung für ihre Probleme. Und kurz vor diesem Text lesen wir in Jesaja 8, Vers 19, wo diese Lösungen angesprochen werden, die diese Leute gesucht haben. Und wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz, zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und dichte Finsternis wird es verstoßen. Ja, man merkt auch damals schon diese Irrwege, diese okkulten und diese esoterischen führten vom Regen in die Traufe. Ja, sie merkten dann plötzlich schnell, diese Dinge helfen nicht. Und später werden dann bei diesen Königen, da gibt es ja dann ein Nordreich der Könige und ein Südreich, die werden dann in die Gefangenschaft weggeführt. Und es gibt auch ein paar Parallelen in die heutige Zeit. Menschen suchen Halt. Überall sucht man Halt. Es gibt auch viele Angebote, wo man Halt suchen kann. Und leider oft am falschen Ort. Anstelle zum Schöpfer der Welt zu gehen, der ja uns gemacht hat und der ja weiß, wie alles funktioniert und wie das Ganze ineinandergefügt funktioniert und weiß, was wirklich gut ist für uns und der uns ein Geschenk machen will, der uns wirklich frei machen will und das nachhaltig ist. Ja, an Weihnachten bekommen wir ja manchmal Geschenke. Also bestimmt jeder von euch kriegt Geschenke. Man kriegt aber auch Geschenke, auf die man verzichten könnte. Ja, bei manchen Geschenken muss man regelrecht den Stolz hinunterschlucken. Stellen wir uns vor, man bekommt zwei Geschenke. Man packt das erste aus, schön das Papier, man hat wirklich, die Person hat sich Mühe gegeben, die uns das gibt, und man nimmt es in die Hand und es ist ein Buch und es ist ein Ratgeber zum Abnehmen. Okay, man hat hier noch ein zweites Geschenk. Man macht dieses Geschenk auf und dann ist es ein Buch, wie man selbstlos wird. Ja, jetzt gibt es ein Problem. Wenn man sich jetzt herzlich bedankt, dann gibt man ja zu, dass man ein Problem hat, mit dem Gewicht vielleicht. Und dass man manchmal vielleicht ein bisschen sich ekelhaft verhält, weil irgendwoher kommen ja diese Geschenke. Also soll man jetzt sich bedanken? Denn sie zeigen vielleicht Schwächen auf von einem selbst, die man angehen könnte. Und diese Geschenke sind wahrscheinlich auch gut gemeint. Manchmal bekommt man diese Geschenke genau von diesen Leuten, die einem sogar noch nahe sind. Also wahrscheinlich ausschließlich, weil jemand anderer würde sich wahrscheinlich nicht getrauen. Ja, solche Geschenke will man nicht unbedingt. Aber ich lese dazu Sprüche, Sprüche 27, Vers 6, und dort steht, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Ja, manchmal kriegt man Geschenke, die man nicht unbedingt will, aber vielleicht sind sie doch gut. Vielleicht auch ein Beispiel, wenn man in finanzielle Not gerät und ein Freund von einem merkt das und hilft einem finanziell, dann ist das nicht so gut für den Stolz. Man nimmt das nicht so gerne an. Ja, abhängig zu sein, ah. Es trifft unseren Stolz. Und das Geschenk, das Jesus uns macht, das trifft bei uns den Stolz direkt ins Zentrum, direkt ins Innerste. Aber dieses Geschenk, das kommt aus tiefer Liebe. Aber wieso trifft es den inneren Stolz? Weil es musste jemand sterben, damit wir frei werden können. Damit man uns helfen konnte. Also wir müssen zugeben, damit wir das Geschenk annehmen können, dass wir etwas verbockt haben. Und nicht etwas Kleines verbockt haben, sondern dass wir ein Riesenproblem haben, dass wir in tiefer Schuld sind. Dass jemand für dich und mich sterben musste. Dass wir dieses riesige, unverdiente Geschenk brauchen. Die Bibel sagt, dass wir uns gegen Gott entschieden haben. Gott hat uns am Anfang der Zeit hat er uns die Beziehung geschenkt und die Freiheit. Und wir haben uns in unserer Freiheit entschieden gegen die Beziehung zu ihm und gesagt, ja, wir wollen selber. Wir denken selber, was für uns gut ist. Wir haben gesagt, ja, ich gehe meinen egoistischen Weg. Ich tue vielleicht Gutes, aber nur, damit ich mich gut fühle oder damit die Leute gut über mich sprechen. Aber man entscheidet sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und dieser Irrweg zerstörte die Beziehung zu Gott. Die Bibel sagt, es wurde wirklich dunkel in unserem Leben. Wie zur Zeit der Könige, da ist es dunkel gewesen in vielen Situationen und so auch heute in unseren Herzen. Ja, und wenn man so etwas über sich selbst sagen muss, dann geht man ja eigentlich tief nach unten. Und das will ja niemand. Aber es ist unbedingt notwendig, zuerst zu verstehen, wie dunkel es ist. Weil die Diagnose, die muss klar sein, dass man das richtige Medikament anwenden kann. Vor einiger Zeit habe ich mit ein paar Leuten Fußball gespielt und habe ich mir das Bein aufgeripscht, also ich da auf den Boden rutschte. Und dann kam jemand zu mir und sagte mir, ja komm, ich habe hier eine Salbe, eine Wundsalbe. Und ich dachte, ja super, perfekt, nehme ich, draufgeschmiert, ich machte das. Eine Woche lang machte das und dann wurde das irgendwie dunkel, so schwarz. Und dachte, ja gut, muss vielleicht so sein, ja. Und dann habe ich eine Schwester, die Krankenschwester ist. Und die sagte mir, also, ich würde an deiner Stelle zum Arzt gehen, das sieht gar nicht gut aus. Da bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir gesagt, ja, Antibiotika, sofort ins Bett. Und ich dachte, ja, fühle mich ja nicht schlecht. Ja, nein, da musste ich das nehmen, ja. Weil natürlich, wenn man so eine Schürfwunde aufweicht, ist es genau das Gegenteil, nämlich, dass die Bakterien rein können und da kann man eine Blutvergiftung bekommen. Sehr gefährlich. Ja, die Bettruhe hat Schlimmeres verhindert. Die Diagnose Gottes ist hart über unserem Leben. Aber nicht, weil er uns kaputt machen will, sondern weil er will, dass Heilung geschehen kann. Mehr als Heilung, nämlich Rettung. Es ist notwendig, das zu erfassen, zu begreifen, damit wir geistlich erneuert werden können und wiedergeboren werden. Und er scheute dafür keine Kosten. Er opferte sich selbst für dich und mich an unserer Stelle, damit wir Leben haben in Fülle. Gottes Ziel ist, dass wir Leben haben in Fülle. Das Einzige, was zu tun ist, oder was wir tun können, ist, das zu begreifen, zu akzeptieren und zu sagen, Jesus, ich vertraue auf dich, dass du mich davon befreien kannst, dass du mich retten kannst. Dieses Rettungsgeschenk im Glauben annehmen. Die Könige damals hatten echt schwierige Situationen. Und wenn man das dann so liest, diese Geschichten, dann merkt man das eigentlich ziemlich hoffnungslos. Und vielleicht denkst du auch in deinem Leben, im Innersten, ja, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Bei mir ist es wirklich dunkel. Oder bei mir, ich habe Dinge in meinem Leben, die würde ich niemandem sagen. In der Bibel lernen wir, dass Gott immer einen Weg findet. Das Licht findet immer einen Weg auch zu dir. Und es reicht aus. Keine Dunkelheit kann dem Licht widerstehen. Und ist es noch so dunkel? Und wenn du ganz unten angekommen bist, dann ist es der Zeitpunkt Gottes. Er will dich befreien. Und wenn er dann einmal sichtbar wiederkommt, dann werden wir dieses Licht in voller Wahrheit sehen. Und das wird eine Dimension sein, wenn wir die Rettung dann noch mehr verstehen, da werden wir begeistert sein. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Wer ist dieses Licht? Mit was für einem Licht haben wir es hier zu tun? Und ich lese dazu den Vers 5, den zweiten Vers von heute. Und da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Ja, diese Rettung fängt an, indem Jesus oder Gott Mensch wird. Aber hier heißt es nicht, ein Kind ist gegeben, sondern es heißt, ein Kind ist uns gegeben. Schon von Anfang an das Ziel, dir und mir Jesus ist dir und mir gegeben. Ist das nicht wunderbar? Dass Jesus uns schon im Blick hat, von Anfang an, bevor du geboren wurdest. Ja, und zur Zeit des Jesaja gab es ja viele Könige. Also die Leute wussten, wie Könige funktionieren. Die Könige regierten, herrschten und vielleicht am Anfang versprachen sie ja Gutes. Auch heute, ja, die Politiker. Man verspricht viel und dann merkt man mit der Zeit, ja, vielleicht ist das doch nicht das, was es ist. Und dann wählt man vielleicht jemand anderen und merkt dann vielleicht, ja, macht schon ein paar Sachen gut, aber das funktioniert auch nicht richtig. Und irgendwie, naja, die Herrscher, oft haben sie nur sich selber im Blick und ihre egoistischen Ziele. Doch wenn wir diesen Vers anschauen, dann lernen wir diesen Herrscher kennen, diesen Jesus, und merken schnell, der ist ganz anders. Er ist ein Herrscher, den wir uns wünschen. Ja, wenn man das in einem demokratischen Land bei uns sagt, direkte Demokratie, ein Herrscher, den wir uns wünschen, ja, Herrscher tönt das so absolut. Wie kann man sich einen Herrscher wünschen? Das schränkt uns ja in unserer Freiheit ein. Und ja, wenn wir die Herrscher der Welt anschauen, dann können wir sehr dankbar sein, dass wir Demokratie haben. Aber Jesus ist anders. Und er möchte in unserem Leben herrschen. Jetzt schon und in Ewigkeit wird er es sowieso tun. Aber wie wird diese Herrschaft einmal sein? Schauen wir uns diese an. Ein wunderbarer Ratgeber heißt es hier. Vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt. Da kriegt ihr einen Rat von jemandem, der ratet euch etwas und ihr denkt, ja, okay. Da kommt jemand anders, der ratet euch auch etwas und ihr denkt auch, okay. Und dann seid ihr am Studieren, vielleicht sind ihr oder die Nacht, könnt ihr vielleicht auch nicht schlafen, überlegt euch das. Und dann kommt eine dritte Person und die gibt euch einen Rat und die denkt, boah, genau, nicht A, nicht B, C. Super, genau, Problem gelöst. Wisst ihr, zur Zeit des Königs Davids gab es auch einen solchen Ratgeber. Der Ahitophel hieß der. Und wenn der auf deiner Seite war, dann wusstest du, der gab dir immer einen guten Rat. Und das war rundum bekannt. Und einmal kam die Zeit, wo dann David in Bedrängnis geriet und sein Sohn sich gegen ihn stellte und der Ahitophel wechselte auf die Seite von seinem Sohn. Und das war der Zeitpunkt, wo David fliehen musste, weil sich das Volk diesem Sohn zuwandte. Weil sie wussten, dieser gute Ratgeber ist jetzt auf dieser Seite. Ich bin ja blöd, wenn ich auf die andere Seite gebe, weil der gibt immer guten Rat. Und wenn ein guter Rat gegeben wird, dann ist sozusagen der Sieg auf deiner Seite. Ein guter Ratgeber, der wünscht sich jeder. Und Jesus sagt von sich, er ist nicht nur ein guter Ratgeber, sondern ein wunderbarer Ratgeber. Ein übernatürlicher Ratgeber. Der Beste. Jemandem, dem man gerne zuhört, wo man weiß, wenn der einen Rat gibt, das ist einfach nochmal ein Stück mehr. Und er will dein Ratgeber sein. Ist das nicht cool? Das ist unser Herrscher. Boah, so einen wünscht man sich. Aber die Eigenschaften werden noch weiter ausgeführt. Es heißt, er ist ein starker Gott. Oder besser gesagt, ein Allmächtiger. Er kann machen, was er will. Er kommt zu seinem Ziel. Also er hat viel mehr Möglichkeiten als mir. Also er will uns nicht nur beraten, er kann uns nicht nur sagen, so, das ist der beste Weg, sondern er sorgt auch dafür, er hat die Macht, dass alles so geschieht, wie er will. Mit seiner Kraft kann er uns helfen. Und vielleicht hast du Tage, wo du Schwierigkeiten hast, wo du müde bist, wo du keine Kraft hast, du denkst, ja, es reicht nicht. Oder vielleicht sogar Zeiten, wo du ganz dunkel hast. Du denkst, ah, heute. Jesus will dir sagen, ich möchte dir die Kraft für heute geben. Ich gebe dir für heute die Kraft, dass du das tun kannst, was der beste Weg ist für dein Leben. Er gibt dir die Kraft nicht fürs ganze Jahr. Er gibt dir die Kraft für heute. Ich möchte dir Mut machen, wenn du Zeiten hast, wo es finster ist, Tag nicht weißt, wie du morgen überstehen sollst, dass du dich auf diesen Vers besinnst, dass du weißt, er hat die Kraft, dich heute durchzubringen. Heute. Vertraue ihm. Ja, nächste Formulierung macht uns auch Mut, der nächste Titel. Vater der Ewigkeit. Seine Herrschaft ist beständig. Ja, heute die Regierungschefs, die wechseln in verschiedenen Ländern. Da kommt der und dann schwappt es wieder auf die andere Richtung, weil er ja schlecht regiert hat. Da muss man das wieder korrigieren. Aber bei Gott ist das Coole, er wird nicht einfach ausgewechselt, weil seine Herrschaft ist immer so perfekt, dass sie ewig hält. Also sie ist total beständig. Und sie geht nicht zu Ende. Es gibt nicht plötzlich Missstände und da kommt ein neuer Regierungschef. Und das Gute ist, er ist ein liebender Vater. Er bewacht dich nicht nur, sondern sorgt liebevoll für unsere Bedürfnisse. Und jetzt kommt noch der letzte Titel, der gefällt mir besonders gut. Fürst des Friedens. Das Wort, das hier für Frieden gebraucht wird, das ist sehr breit. Es steckt unter anderem Frieden drin. Frieden wünschen wir uns ja alle. Aber es geht noch weiter. Es steckt da drin ein Wohlergehen, eine Unversehrtheit, genug haben, zu gedeihen, zu wachsen, wohlbehalten zu sein, sich wohlbefinden, geordnete soziale Beziehungen und eine tiefe Freundlichkeit. Und wir merken, boah, unser Gott, unser Herrscher ist so. Ja, dann will ich ihn als Herrscher haben. Dann bin ich bereit zu sagen, ja, wenn der so ein guter Ratgeber, so ein guter Vater, so wunderbar herrscht in meinem Leben, dann bin ich bereit, meine Demokratie aufzugeben für ihn. Zu sagen, ja, du sollst mein Herrscher sein. Dich möchte ich als Herrscher in meinem Leben haben. Und ich freue mich auf den Moment, wenn das für alle sichtbar wird, dieser wunderbare Herrscher. Ja, wir sehnen uns diesen Herrscher herbei. Denn Jesus ist ein Mensch, aber er ist weit mehr als ein Mensch. Ich komme zum dritten Punkt und da ist die Frage, lässt sich das Licht aufhalten? Dazu lese ich den Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Ja, manche vermuten am Anfang dieses Verses, dass das noch ein weiterer Herrschaftsname von Gott ist. Vermehrer des Reiches. Jesus ist nicht so, dass er zögerlich handelt und irgendwie sagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie es kommt und dann eine Reaktion und dann vielleicht mache ich es dann so und dann irgendwie so stehen bleibt, sondern er arbeitet mit Eifer daran. Mit Eifer daran, die Herzen der Menschen, dass sie sich ihm zuwenden. Er möchte auch die Herrschaft bei dir und mir vermehren, ausbauen. Und wenn wir daran denken, was er für eine Art Herrschaft hat, dann sagen wir, ja, vermehre deine Herrschaft in mir. Denn umso mehr ein Mensch begreift, wie genial und wunderbar er ist, umso mehr überlässt er ihm die Herrschaft. Und dazu müssen oft Lebenslügen abgebaut werden. Und wir würden ja, wenn wir etwas Herrschaft ausbauen wollen, wir würden das ja mit sagen, so, jetzt gehorch mal, jetzt mach mal und den anderen vielleicht sogar zwingen in dieser Welt, dass man sagt, so, jetzt beim Kind sagt man vielleicht so, jetzt machst du das oder dann gibt es dann eine oder was auch immer, ja. Ich weiß nicht, wie ihr eure Kinder erzieht. Aber Jesus macht das durch den Heiligen Geist nicht mit Gewalt. Er übergeht uns nicht einfach, sondern er ist sanft und liebevoll. Und diesen Prozess können wir uns auch versperren. Jesus zwingt uns seine Herrschaft nicht auf. Und darum werden wir auch aufgefordert, alles daran zu setzen, dass seine Herrschaft in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Oder auf anderer Übersetzung heißt es, den Geist dämpft nicht. Wenn wir zurückdenken, wie wunderbar der Herrscher ist, nicht so wie in der Welt, wie liebevoll, wie fürsorglich, wie perfekt, wie so ein wunderbarer Ratgeber, der uns richtig gut führen kann. Dann sagen wir, Jesus, bitte herrsche du in meinem Leben, weil da drin ist die Fülle des Lebens. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, der uns auch in schwierigen Situationen helfen kann und Kraft geben kann, ein ewig Vater, Friedefürst. Und so können wir aus dieser Vergebungsannahme, die wir empfangen, aber auch in der Vergebungsbereitschaft gegeneinander oder füreinander leben, und das aus tiefer Dankbarkeit. Ja, und einmal wird seine Herrschaft für alle sichtbar werden. Dann wird es auch nicht mehr in unserem Herzen irgendwelche falschen Verständnisse gegeben, die uns hindern, seine Herrschaft zu akzeptieren. Dann werden wir unverblendet sehen und werden sagen, wow, wie wunderbar ist doch deine Herrschaft. Und das wird bei seiner Wiederkunft sein. Ja, wie unbeschreiblich schön ist dieses Licht, das leuchtet. Und ich wünsche uns, dass das mehr und mehr zunehmen möge. Ich fasse zusammen. Ein Licht leuchtet auf. Wo wird dieses Licht gebraucht? Es wird dort gebraucht, wo es finster ist. Und vielleicht haben wir Orte in unserem Leben, wo es finster ist, wo wir auch vielleicht ungern das Licht ranlassen. Aber wenn wir daran denken, wie Gott ist, wie wunderbar er ist, der Ratgeber, wie perfekt er ist, was er die Fülle in unserem Leben will, dann sagen wir, Jesus, herrsche du über mich. Vermehre deine Herrschaft, weil du bist anders als die Herrscher dieser Welt. Du bist so perfekt und so ein wunderbarer Ratgeber. Ich wünsche mir deinen Rat in meinem Leben und bitte hilf mir, gehorsam zu sein. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will, weil es gut ist. Und das Licht, das lässt sich nicht aufhalten. Wie gut ist es, dass Gott selber mit Eifer daran ist, dass dieses Licht sich in unserem Leben vermehrt. Und möge das immer mehr Wirklichkeit werden. Amen. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du meine falschen Verständnisse von dir immer mehr korrigierst. Manchmal haben wir komische Vorstellungen von Herrschaft, weil in dieser Welt Herrschaft so verdreht ist. Aber Jesus, wenn du herrschst, dann ist es gut und richtig. Dann sind wir bereit, oder wünschen wir uns, dass unsere Herrschaft aufhört und deine immer mehr Wirklichkeit wird. Und ich bete dich darum, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir deine Tiefe, deine Wahrheit, deine Liebe, deine Vollkommenheit immer mehr erfassen und immer mehr deine Herrschaft in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Nicht, weil wir es müssen, nicht, weil es uns jemand sagt, sondern weil wir es wollen, weil das so wunderbar und herrlich ist. Und ich bete dich für uns alle, dass wir uns danach sehnen und darum ringen, in deiner Nähe zu bleiben. Ich danke dir, bist du so gut. Wir beten dich an. Im Namen von Jesus Christus. Amen.